Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Es gibt nur noch eine. Hallo Henrike.
Naja, da wir zu zweit sind, ich hoffe, dass ich deine Stimme nicht nur in meinem Kopf höre, weil ich glaube, dann würde ich anfangen, mir echt Sorgen zu machen. Ja, hallo Tobi.
Da ja, ich aber dich ich habe so ein bisschen schön auf dem linken Fuß erwischt. Wir haben nämlich gerade drüber gesprochen, wer heute beginnt, und dann sagtest du, mach du mal, sonst denken die Leute, es gibt nur noch eine. Nein, zu zweit sind wir heute am Start, also herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge der 5384. der Tennisproleten so ungefähr.
Haben wir nie gezählt, oder?
Ja, beim Hochladen kann man eigentlich eine Folgennummer vergeben, aber wir haben irgendwann, oder zumindest ich bin nicht gut in sowas, vergessen, die zu vergeben. Man kann das sicherlich mal nachzählen, ist aber ist müßig. Man könnte es einfacher machen und sagen, wir werden dieses Jahr 6 Jahre alt, also 6 mal 52, roundabout 300 Folgen so ungefähr, weil ich glaube, wir haben 2, 3, 4 Mal ausgesetzt oder so, aber so 300 werden es inzwischen sein. Insofern umso toller und größer und schöner, dass ihr uns immer noch zuhört oder vermehrt zuhört und auch neue Hörerinnen und Hörer sich hierher zu uns Irrtum. Das kann ich jetzt sagen, ohne es zu recherchieren, zum zweitältesten deutschen Tennis-Podcast. Genug gelabert, gehen wir rein mitten ins Geschehen. Also Daniel ist unterwegs heute, deswegen wir zu zweit am Start. Wir haben 2, 3 schöne Themen. Eins ist mir gerade noch eingefallen, das ist noch ein kleiner Hörtipp, kommen wir später dazu. Ansonsten haben wir ein super schönes, kreatives Thema jetzt für die kalte Herbstzeit, wenn sie kommt, für die Bastelzeit. Ja. Seid gespannt, und natürlich Indian Wells. Wir müssen und wollen kurz über Indian Wells sprechen. Jedes Jahr dann wieder. Irgendwie finde ich dann doch tolles, nee, nicht dann doch. Ich mag Indian Wells. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann das Geheule nicht hören über Indian Wells. Das war eine große Rant-Folge. Und ich habe es aber dann diese Woche, Henrike, noch mal verfolgt. Und ich bin wirklich erstaunt darüber, auch in den sozusagen in den Besprechungen, in anderen Podcasts oder in Artikeln auf Social Media, die geschrieben werden, wie dann kontinuierlich irgendwie, der Ball springt so hoch ab und ich bleibe nochmal dabei. Auf der anderen Seite des Netzes steht eine Gegnerin oder ein Gegner. Und der oder die hat genau das gleiche Problem, genau die gleiche Herausforderung. Und komischerweise höre ich das Geheule immer nur von demjenigen, der verliert. Also insofern, Indian Wells, toll, Tennis Paradise. Aber du sagtest es gerade vorhin, als wir uns connected haben, dieses Jahr ist gar nicht mehr Paradies, oder?
Nee, weil es, ja, was heißt nicht, ich glaube schon, dass es da nach wie vor paradiesisch ist. Und das, was ich so von den Spielerinnen und Spielern auch auf Instagram oder so Social Media aller Art gesehen habe, fühlen die sich da schon auch extrem wohl.
Ja.
Das ist natürlich auch, liegt auch daran, dass das ein fantastisch organisiertes Turnier ist. Tolle Anlage, hoher Standard, logischerweise. Das macht es natürlich auch immer noch mal netter, wenn du eine gute Anlage hast, viele Möglichkeiten, tolles Essen, all diese Dinge. Wobei Hugo Humbert sich ja jetzt, habe ich gelesen, einen Koch mitgebracht hat, weil er in Amerika.
Franzose, hör mal.
Ja, weil er in Amerika mit dem Essen nicht klarkommt. Und statt seines, weiß ich nicht, Physios, Trainers oder wem auch immer, hat er jetzt ausnahmsweise mal den Personal Chef, also den Privatkoch mitgenommen, fand.
Muss der auf den Koch, wenn er den mitbringt, der kommt ja bestimmt aus Frankreich, muss der da Strafzölle drauf zahlen auf den Koch?
Das müsstest du Donald Trump fragen.
Bestimmt ist
das
so.
Ich nicht.
Du kannst doch nicht einfach Köche einführen.
Das ja, vor allen Dingen, wenn es anti-amerikanisch ist. Ja, ne?
Wenn
es
EU-Köche sind, dann
gibt es
Strafzölle drauf.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also man müsste mal nachfragen, aber vielleicht sollten wir ihn nicht auf dumme Ideen bringen.
Ja, deswegen, also man hat das Gefühl, dass selbst im Tennisparadies Donald Trump die Finger drin hat, denn das Wetter, das ist so ein bisschen, also da wäre ich dabei beim Schimpfen, bäh, eklig oder so, das ist wirklich ein bisschen fies. Es ist frisch dieses Jahr in Indian Wells. Ja? Also gestern Nacht, wir nehmen am Samstag auf, beim Halbfinale der Damen, da war es in der Day Session noch geschmeidige, ich glaube 13 Grad oder sowas.
Doch so viel.
Ja, und dann in der Night Session, Sabalenka gegen Madison Keys, kein Wunder. Wir wollen nicht groß auf die Matches eingehen. Kein Wunder, war das in 55 Minuten durch. 6-1, 6-0 für Sabalenka, weil der war wahrscheinlich kalt. Da ging es dann schon unter die 10 Grad. Gut, man kann sagen, ja, ist ja Wüste. Aber wir haben das auch schon in der Vergangenheit gehabt. Aber jetzt hat also sogar Donald Trump Indian Wells irgendwie verkackt und es ist nicht mehr ganzes Tennis-Paradise.
Ja, es war halt sehr, sehr windig. Mhm. Man muss es, also nicht nur, das ist jetzt nicht nur so dieses typische Tennisspieler windig, so, oh, ich habe keinen Bock, mich mehr zu bewegen, sondern da flogen die Mülleimer auf dem Court rum, die Flaschen. Also wirklich, es war schon echt windig, muss man sagen. Also da dann mit diesem speziellen Bounce auf dem Court, ob man das, also ich will das gar nicht bewerten. Und dann noch Wind ist schon, glaube ich, man muss sich einfach damit auseinandersetzen dann.
Also es ist aber nicht so, wie man sich das Paradies vorstellt. Ja, der war das egal.
Der war es wirklich wurscht.
Da hat sie ordentlich einen rausgelassen. Man könnte sagen, Revenge ist sweet. Nicht bittersweet, sondern sweet. Also das war ja das Rematch des Australian Open-Finales.
Da macht der Satz, Revenge is best served cold, ja echt richtig neuen Sinn.
Total. Is a dish.
Jetzt habe ich das verstanden, is a dish, endlich.
Best served cold. Ich könnte ja jetzt bösartig erstmal sagen, ja, der Madison Keys wird das Schnurzpiep egal sein. Was ist schon ein Semifinale in Indian Wells gegen einen Australian Open Sieg? Aber ich glaube, das ist trotzdem ein, zwei Worte wert, darüber zu sprechen. Von meiner Seite, also ich vertrete mal kurz Keys Seite und dann du Sabalenka Seite. Von Keys Seite aus wird sie die Niederlage natürlich geschockt haben, sowohl in der Höhe als auch natürlich, wir kennen das, für US-Amerikaner ist Indian Wells schon auch etwas Besonderes, also neben den US Open. Man hat das gesehen, als Taylor Fritz dort erfolgreich war. Gut, der kommt nun auch, man kann sagen, fast aus der Nachbarschaft. Aber insofern wird sie die Niederlage auch in der Deutlichkeit schon gewurmt haben, keine Frage. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Gegnerin, der es nicht nur kalt war, sondern die keine, ich glaube, man kann das so wortwörtlich sagen, die keine Zweifel aufkommen lassen wollte, oder?
Ja, wobei bei Taylor Fritz könnte es auch an den Haaren gelegen haben.
Ja, geile Frisur, boah, furchtbar.
Weil er hat ja schon mal mit den Haaren rumgespielt, die blond gefärbt und das hat nicht so gut geklappt. Und jetzt hat er so einen ganz schrägen Undercut oder wie auch immer man es nennt. Man muss dazu sagen, ich kenne mich mit Haarschnitten nicht aus.
Ich glaube, Schwelli von den Sandplatzkindern hat es Buchsbaumhecke genannt.
Ja, wenn man das so nennt, hatte durchaus etwas davon.
Also ihr könnt ja mal gucken, es sieht
komisch aus. Deswegen, also bei Taylor Fritz könnte es auch der Haarschnitt sein, aber wir wollen ja nicht über Taylor Fritz reden. Ja.
Sondern Sabalenka, genau.
Sabalenka und Madison Keys. Ja, also Sabalenka hat es ja nach dem Match auch gesagt, dass sie nach der Niederlage im Finale der Australian Open nicht nochmal gegen Madison Keys verlieren wollte, weil sie auch nicht wollte, dass ihr das dann jetzt nicht zu Kopf steigt, das ist das Falsche, aber dass das dann quasi zu so einem Angstgegner oder Ding wird. Also sie wollte nicht, dass ihr das im Kopf bleibt. Mhm. Ja, und Madison Keys, naja gut, es fühlt sich nie gut an, 1 und 0 zu verlieren. Sie hat, was ich so gesehen und gelesen habe, auch extrem viele Fehler gemacht. Vielleicht ist sie dann auch mit dem Wind schlechter klargekommen. Weil das treibt einen natürlich dann auch eher mal zu Fehlern. Wahrscheinlich hat sie auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Aber bei Madison Keys glaube ich, die ist jemand, die das relativ schnell wegsteckt. Also sie wirkt für mich immer wie jemand, die dann ganz recht schnell auch das abhaken kann und sagen kann, well, that's Tennis, that's life.
Ja. Ja,
mal gewinnt man, mal verliert man.
Aber Angstgegnerin, gutes Stichwort von dir. Auf der anderen Seite, des Tableaus, ja, im vorangegangenen Match, anderen Halbfinale, mausert sich eine, die Angstgegnerin von Iga Swiatek zu werden, denn während es vor dem Aufeinandertreffen der beiden, nämlich Mira Andreeva gegen Iga Swiatek, noch 1-1 im Head-to-Head stand, hat Mira Andreeva mal kurz den zweiten Sieg nacheinander innerhalb kürzester Zeit gegen Iga Swiatek drangehängt, nachdem sie in Dubai schon 6-3, 6-3 gegen Swiatek gewonnen hatte, hat sie sie jetzt gestern 7-6 oder heute Nacht 7-6, 1-6 und dann 6-3 nicht nur besiegt, sondern, boah, das ist schon ein Statement. 17 Jahre, eine illustre Runde, sage ich mal, in die sie da jetzt eintritt. Finalisten in Indian Wells mit 17 Jahren, gibt es nicht viele. Habe ich heute Nacht irgendwie in der Reportage gehört. Martina Hingis, Monica Seles, Serena Williams und noch ein, zwei andere. Also die ganz Großen haben dort mit 17 reüssiert und jetzt sie mit dem zweiten Sieg nacheinander gegen Swiatek. Was sagst du dazu, Madame?
Tja, was sage ich dazu? Ich habe ja im Gegensatz zu dir mir nicht die Nacht um die Ohren geschlagen und dieses Match gesehen. Deswegen wird deine Beurteilung wahrscheinlich besser sein als meine, zumindest was die jetzt faktischen Ursachen angeht. Also dass Mira Andreeva Tennis spielen kann und ein ganz großes Talent ist, das wissen wir ja jetzt nicht erst seit heute, sondern das ist schon eine ganze Weile so. Mhm. Aber das war natürlich noch ungeschliffen. Was in dem Alter normal ist, ich meine, sie ist ja immer
hat
noch
gerade erst angefangen,
sehr, sehr
zu
jung,
spielen.
Hat ja so gerade ungefähr erst angefangen, Tennis zu spielen, genau. Und dass da natürlich alles noch nicht immer seinen perfekten Platz und Plan und seine Ausführung hat, ist völlig normal. Aber man merkt schon, dass seit Andreeva jetzt doch mit Conchita Martinez zusammenarbeitet, dass das Ganze doch so langsam anfängt, sehr an seinen Platz zu fallen, sehr, sehr viel Struktur zu bekommen. Und ich glaube, da können sich die anderen Spielerinnen jetzt doch langsam mal anfangen, ihre Gedanken zuzumachen, weil es war ja eigentlich immer eine von Iga Swiateks Stärken, entweder die Gegnerin zu überrollen, ne, weil sie eben doch ein auf der Damentour nicht ganz typisches Spiel hat und daran muss man sich gewöhnen, oder eben am Ende doch in ihrer Hochphase am Ende doch eine Lösung zu finden. Und das, glaube ich, geht ihr jetzt langsam so ein bisschen ab. Weil, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das jetzt seit ihrem French Open-Sieg letztes Jahr das fünfte Halbfinale in Folge, das Swiatek verliert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nicht nachkontrolliert. Aber man merkt schon, dass sie so ein bisschen diese letzte Konsequenz so ein bisschen verloren hat. Nun ist Swiatek auch erst 23, also da möchte ich jetzt nicht anfangen und schon Hilfe und oh mein Gott schreien. Doch, tatsächlich, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Seit den French Open gab es keinen Titel mehr für sie.
Ja, man könnte sagen, seitdem sie positiv des Dopings überführt wurde, aber seit ihrem Positivtest hat sie kein Turnier mehr gewonnen. Ob da ein Zusammenhang besteht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mhm. Aber man muss das natürlich, man kann das so Match für Match sich mal anschauen. Bezogen jetzt auf das Match und das, was du gesagt hast, großes Tennis, trotz teilweise wirklich widriger, windiger Bedingungen. Großes Tennis, wie ich finde, insbesondere von Mira Andreeva, auch wenn Swiatek den zweiten Satz brutal, ja, kann man schon sagen, dominiert hat. Der erste Satz, Tiebreak 7-6 für Andreeva, dann 6-1 für Swiatek. Und dann den dritten Satz gleich begonnen zu Beginn. Andreeva breakt Swiatek, richtig guten Start erwischt, war dann zwischenzeitlich sogar mit dem Doppelbreak vorne. Gleich wieder Rebreak. Aber was ich interessant finde erstmal für alle Statistiker, wenn ihr reingeht in die Statistiken, eigentlich bei jeder einzelnen Statistik oder bei den meisten führt Iga Swiatek. Am Ende gewinnt dann eben doch Andreeva.
Habe ich auch gesehen. Ist, eben. Ich habe mir das dann nochmal durchgelesen.
Ja, das ist schon
ich
ganz witzig.
Fand das auch interessant, weil ich nämlich auch gedacht habe, du kannst ja manchmal an den Statistiken so ein Feld aufmachen, wo du sagen kannst, daran kann es gelegen haben.
Ja.
Weiß ich nicht. Ist die Aufschlagquote niedrig? Ist die Punktausbeute niedrig? Wie sieht es aus mit unerzwungenen Fehlern, all diesen Dingen? Aber es glich sich relativ. Deswegen muss man auch zur Fairheit gegenüber Swiatek natürlich sagen, dass man dieses Match eben auch entsprechend für sie einordnen muss. Ne? Natürlich hat Andreeva jetzt gewonnen, aber sie ist ja jetzt auch nicht mit fliegenden Fahnen durchgerauscht.
Nein, das nicht. Aber es ist schon, und das ist vielleicht losgelöst von den reinen Statistiken, etwas, was mir aufgefallen ist. Auf der einen Seite, das, was du angemerkt hast, dass das Spiel von Andreeva jetzt in einem Prozess reifer, aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial nach oben, aber eben geordneter wirkt. Ja? Und dann eben aber siehst du gleichzeitig eben auch die Jugend und Unerfahrenheit und auch das Ungestüme an ihr. Denn ich habe es gerade angesprochen, sie breakt sie gleich im dritten Satz, nachdem sie den zweiten so deutlich verloren hat. Breakt sie, ist also motivational vorne, bringt auch ihr Aufschlagspiel durch und sollte eigentlich also wirklich mit einem ganz breiten Kreuz und strahlend über den Platz gehen. Und sie haderte mehr mit sich, ja. Also sie, jetzt kann man sagen, es ist ja sehr ambitiös, sich keinen Fehler zu verzeihen und so. Aber da, sag ich mal, da kann man noch sehr viel, und da wird sie noch sehr viel an sich arbeiten, dass sie da dann die Stabilität und auch Coolness an den Tag legt, dass dann, sie hat es ja dann sauber nach Hause gebracht. Aber wo ich gedacht habe, hey, du bringst sie eigentlich unnötig in Bedrängnis, dass du so wild und temperamentvoll bist in einer Situation, wo es gar nicht vonnöten ist. Das ist mir aufgefallen. Während bei Iga Swiatek, jetzt kann man sagen, es ist eine Binsenweisheit, wenn es nicht läuft, dass dann jemand unzufrieden ist. Aber ich habe ich würde jetzt fast sagen, im letzten Jahr, also ich will es gar nicht festmachen, dass sie jetzt seit einem Dreivierteljahr oder wie auch immer oder bald einem Jahr kein Turnier gewonnen hat. Aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass wenn es nicht läuft, dass zumindest ich nehme das so wahr, dass Iga Swiatek für mich etwas leicht hektisches. Patzig. Ja, patzig auf der einen Seite, aber irgendwie wird sie auch so hektisch, so flatterhaft irgendwie. Also in ihrer Mimik, in ihren Bewegungen. Sie versucht sich dann beim Seitenwechsel in die Ruhe zu bringen, ja. Aber auch das alles wirkt nicht wirklich, wirklich förderlich. Jetzt wirklich nur von außen betrachtet. Also ich sitze nicht neben der auf der Bank, ich sitze am Fernsehschirm. Ja. Aber ich denke, also wenn du doch versuchst, beim Seitenwechsel in die Ruhe zu kommen, ja, dann setz dich hin, schließ die Augen und keine Ahnung, was man so alles mal gelernt hat oder auch nicht, ja, spiel mit deinem Atem, spiel im Sinne von komm runter. Aber das alles wirkt für mich nicht sehr geordnet. Und das ist eben immer dann, wenn es bei ihr nicht so läuft. Plus das Patzige, ja. Dann Andreeva hat das auch clever gemacht. Und da bin ich bei dir hier, Conchitas Einfluss. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mir mal die nächsten Matches von Andreeva angucken, dass sie wahnsinnig schnell aufgeschlagen hat. Und das ist ja was Swiatek überhaupt nicht mag. Also insbesondere zwischen ersten und zweiten. Ja. Es war hart an der Grenze, muss man sagen. Teilweise, weißt du, wenn der Ball vom Feld First Service, also liegt irgendwo ein Ball rum und da ist noch ein Ballkind, räumt den weg und sie war fast schon in der Ausholbewegung. Da hat sie ein, zweimal abbrechen müssen, weil fairerweise wirklich das Ballkind noch nicht aus dem Weg war. Aber wahnsinnig schnell. Und dann kommt immer dieser hochgehobene Schläger, das ist ja fast schon ein Signature-Move von Swiatek, der um etwas Aufschub bittet. Und da hat sie sich dann irgendwann auch beschwert bei der Stuhlschiedsrichterin. Aber wir kennen das alle, die Aufschlägerin gibt den Takt vor. Und das hat Andreeva ganz clever gemacht, sie da unter Stress zu setzen. Jetzt habe ich viel gelabert, hoffentlich ein bisschen was gesagt. Also ich war wirklich begeistert Tolles Match trotz widriger Bedingungen. Und ich freue mich auf so viel mehr, was da jetzt kommt, auch in der Sandplatzsaison von den beiden. Und ja, meine Güte, Miran Treva jetzt durch ihren Sieg in Dubai in den Top 10, wird jetzt durch die Ergebnisse in Indian Wells wahrscheinlich Richtung, ich habe noch nie nachgeguckt, Richtung Nummer 7, 6, 5 vielleicht der Welt irgendwie vormarschieren. Was ein geiles Setting bei den Frauen jetzt im Damentennis und so unterschiedlich, oder?
Ja.
Sorry.
Ich versuche mal, alles, was mir so eingefallen ist, noch einzusammeln. Erstens mal, also roll ich das Ganze von hinten auf. Laut Live-Ranking ist Mira Andreeva jetzt auf der 8.
Okay.
Mit einem Sieg würde sie auf die 6 vorrücken, wenn ich das hier richtig sehe. Also ungefähr in dem Bereich. Dann, ja, der Aufschläger gibt den Takt vor, aber der Aufschlagende muss auch ein wenig Rücksicht auf den Rückschläger nehmen. Also du gibst natürlich schon ein bisschen das Tempo vor, aber du kannst jetzt den Gegner auch nicht hetzen. Das ist natürlich ein bisschen das, was Andreeva gemacht hat und auch absolut in den Spielregeln. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass Swiatek nicht durchaus das Recht hat zu sagen, hör mal, ich bin jetzt noch nicht bereit, solange das in einem ordentlichen Rahmen geht. Ne? Das ist ja so ein bisschen Gefüge. Klar, man kann technisch betrachtet nur den Aufschläger dafür bestrafen, weil der in einer gewissen Zeit fertig sein muss. Das heißt aber nicht, dass der Rückschläger nicht durchaus auch anzeigen darf. Das kennt man ja auch aus den Matches. Hör mal, Ich bin noch nicht ganz so weit. Dass natürlich Swiatek das auch ausnutzt, nur in das andere Extrem, das heißt, so Punkte ordentlich zieht, muss man natürlich der Fairness halber hier auch reinbringen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was du zu Swiatek gesagt hast, weil das ist mir auch aufgefallen. Sie wirkt unglaublich, und jetzt habe ich auch ein besseres Wort dafür, unglaublich gehetzt. Auch nicht nur in Situationen, wo sie tatsächlich gehetzt wird. Und das ist nach wie vor etwas, was Swiatek nicht so ganz mag, wenn man sie schnell anspielt, wenn man sehr schnellen Rhythmus hat. Damit kommt sie nicht so ganz klar. Aber ich glaube, es ist auch etwas, was sie selber innerlich braucht. So eine gewisse Ruhe, so eine gewisse Taktung. Und ich glaube, die ist ihr, mag es aufgrund dieser Doping-Geschichte, mag es aufgrund einer natürlichen Entwicklung so sein, weil ich auch die anderen entwickeln sich ja weiter und auch die anderen lernen, irgendwann mit dir umzugehen, woran auch immer es liegt. Aber ich glaube, ihr ist so ein bisschen diese innere Ruhe abhanden gekommen. Und das merkt man, weil auf dem höchsten Niveau, und auf dem spielt sie ja nach wie vor, also wir jammern hier ja jetzt auf hohem Niveau, sind das halt diese entscheidenden Punkte, die es braucht. Diese paar Mühe, die du besser bist als der Gegner oder die Gegnerin in dem Fall. Und ja, ich glaube, das fehlt ihr. Ihr ist so ein bisschen der Nimbus, so dieser Glanz verloren gegangen. Und ich glaube auch, dass diese vorauseilende Angst oder dieser vorauseilende Respekt, der ihr entgegengebracht wurde, sehr lange, als sie so dominant war, ich glaube, der ist halt einfach auch jetzt ein bisschen abgenutzt, was total normal ist. Aber da muss auch sie wieder mit klarkommen, dass es jetzt natürlich vielleicht auch von ihrer Seite neue Impulse braucht, um das wiederherzustellen.
Ja, ja. Total. Und was mir noch sozusagen technisch noch aufgefallen ist, es gab so Situationen, wenn sie mit der Vorhand Cross Andreeva in die Defensive gedrängt hat, dann hat sie Andreeva teilweise mit einem Vorhand-Slice sozusagen befreit, hat Zeit gewonnen, um wieder in die Platzmitte zurückzukommen. Aber der Vorhandsleister kam zurück sehr, sehr langsam auf die Vorhand von Swiatek. Und da war eben in dieser Phase der Dominanz, die du gerade ansprachst, da war Swiatek unerbittlich und hat die Dinger mit ihrer Vorhand weggemacht. Und da waren gestern ganz viele mehrfache Situationen, wo sie die Dinger dann einfach ins Netz gejagt hat, irgendwie nicht richtig unter den Ball gekommen ist, zwischenzeitlich nicht schrie, aber rief Wim Fissett sein, sie solle bitte mehr Topspin spielen. Und das bei Iga Swiatek, ja, die sowieso schon mit 14.000 Umdrehungen oder irgendwie spielt,
Gefühl,
so
ja.
nach dem Motto, dass das Ding übers Netz und ins Feld geht und nicht ins Netz oder sonst wohin.
Ah.
Erstaunlich. Also jetzt sind wir doch sehr ins Detail eingestiegen, was normalerweise nicht so unsere Aufgabe oder wie auch immer in dem Podcast ist. Aber ich finde, an der Stelle sind wir beim Damentennis aktuell an einer wirklich interessanten Wegmarke angekommen, wo sich einfach die Top Ten im Moment in einer, vielleicht passend zum Frühling, in einer bunten Vielfalt und Blüte irgendwie zeigt, ob das eben hier Swiatek Sabalenka ist, ob es Paolini ist mit einem ganz anderen Style, jetzt Andreeva als gerade mal 17-jährige Madison Keys routiniert, ja, dank ihres Australian Open Siegs inzwischen wieder auf Nummer 5 der Welt. Also boah, ich freue mich richtig hier auf die Sandplatzsaison in Europa und dann hoffentlich vor Ort auch einige Matches dieser, ja, Protagonistin sehen zu können, macht großen Spaß. Vielleicht kurz noch zu den Herren. Was nimmst du mit aus dieser zweiten Woche? Losgelöst davon, wer es jetzt am Ende gewinnt.
Was nehme ich aus der zweiten Woche mit? Taylor Fritz Haarschnitt hatten wir ja schon, den darf ich
Ja,
jetzt nicht mehr nennen.
das ist schon
Was nehme ich mit?
Alcaraz-Turnier, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, Alcaraz hat ja jetzt schon gefragt, ob er sich da in der Ecke ein Haus kaufen soll. Aber ich denke, neben Alcaraz, dass der doch jemand ist, der diese Bedingungen sehr mag, dass Daniel Medvedev sich irgendwie wieder zurückgefuchst hat. So ist das Wort. Weil der war ja am Anfang der Saison oder bis jetzt doch etwas vogelwild, was natürlich auch daran lag, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist. Und ich glaube, da hast du jetzt mehr Erfahrung als ich. Ist durchaus etwas, was dich erstmal ein bisschen rauskegelt. Aber ich bleibe dabei, mit Daniel Medvedev ist die Tour schon spaßiger als ohne.
Ist sie. Und es ist ja irgendwie skurril, dass ausgerechnet einer derjenigen, die am meisten immer meckern über Bälle und Plätze und dort, jetzt erneut dort im Halbfinale steht und sich wie, der ist ja auch, irgendwie ist der auch crazy, der Typ, sich wie ein
Er hat einen
kleines
Dachschaden im
Kind,
besten Sinne.
ja, wie ein kleines Kind gefreut hat. Also der hat einen Jubel nach seinem Sieg gegen Arthur Fils, meines Erachtens,
Ja.
aufgeführt. Also, weiß ich, ob das eine spontane Reaktion war oder so, wie er mal den Dad Fish bei den US Open gemacht hat, die alle mehr
Ich
so in
glaube, er
seiner
hatte.
weirden Welt waren. War das eher so wirklich wie ein, früher hat man gesagt, in der F-Jugend, wie ein Kind beim Fußball in der F-Jugend Tor schießt, so hat er sich
Ja.
gefreut.
Ich meine, er hätte hinterher gesagt, dass das mal raus musste in dem
Ja,
Moment.
ist
So wirkte
schön.
es auch, ne? Ja,
Das ist
ja.
schön.
Aber ist doch super. Und ich
Ja.
meine, ist das nicht ein gutes Zeichen, dass solche dekorierten Spieler sich noch so freuen können, wenn es dann doch wieder klappt? Also, ist doch
Total,
schön.
absolut, absolut. Und deswegen flansche ich, weil es gerade so gut zu Indian Wells irgendwie passt. Oder wieso passt es da eigentlich rein? Aber vielleicht so an den Übergang von Indian Wells Herrentennis zu unserem anderen Liebhaberthema. Vielleicht hier noch meine Hörempfehlung. Normalerweise sollt ihr nur uns hören als Tennis-Podcast. Aber ich habe heute Morgen einen alten Schnipsel von 2011 gefunden, Indian Wells, Doppelturnier. Wie geil, Nadal, Marc Lopez gegen Federer, Wawrinka, Halbfinale. Federer, Wawrinka haben dann gewonnen, das Halbfinale. Aber ich gedacht, ey, was für eine coole Zeit war das damals, wo du im Doppel, im Halbfinale solche Begegnungen hattest. Nichts gegen die aktuell existierenden Doppelbegegnungen. Wir haben das hier schon oft vertont. Aber fand ich richtig klasse, das nochmal zu sehen. Auf Social Media gab es da so eine kleine Zusammenfassung von diesem Halbfinale. Und in dem Zusammenhang, große Hörempfehlung, wer des Englischen mächtig ist der aktuelle Podcast von Andy Roddick, der exklusiv Rafa Nadal im Interview hatte, eine gute Stunde. gute Unterhaltung.
Wie oft wurde das Wort No gesagt?
Ich habe es nicht gezählt, aber es ist wirklich ein hörenswerter Beitrag des Kollegen Roddick, ja, um es mal so zu sagen, mit zwei, drei verschiedenen Themenblöcken von, sagen wir jetzt mal, eher so bunte Gala-Gossip, der aber trotzdem gut ist, also rund um die Olympischen Spiele, beispielsweise, dass Rafa gar nicht wusste, dass er diese Fackel tragen soll. Und das hat er ungefähr so 5 Minuten vorher erfahren. Und dann hat er kurz geweint und dann hat er gesagt, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil es geht hier um Olympia und um was Größeres, jetzt hör mal auf zu heulen irgendwie. Also sehr, sehr cool, bis eben hin zu Erörterungen, wie er damals eben den Wechsel empfunden hat von Sand auf Rasen und warum er eigentlich viel, viel lieber, nach seinen Worten, Rasen gespielt hat, wenn es seine Knie mitgemacht haben als Hardcourt etc. Also wirklich hörenswert, surft.
Überhaupt? Ja. Ist der Podcast sehr gut.
Ja.
Ich stimme also nach unserem. Ja, natürlich, wir sind immer die Nummer eins, sowieso. Aber ich muss sagen, ich finde, klar, es ist natürlich, wenn du des Englischen mächtig bist, das ist ein bisschen schade, aber ich finde, Andy Roddick ist ja auch einer von denen, die nicht davor zurückschreckt, sich auch den unangenehmen Themen zu widmen. Auch mal über Doping zu sprechen oder irgendwelche Strafen und sowas. Und da stimme ich nicht immer mit ihm überein, was ja völlig in Ordnung ist. Aber ich finde es halt sehr schön, dass es von jemandem aus dieser Welt kommt, dass da jemand sich nicht auch vor diesen Themen versteckt. Weil das wird ja doch ganz gerne gemacht. Dass da natürlich auch ein Andy Roddick, der wird jetzt einen Nadal nicht wahrscheinlich über die Kante gedrängt haben, weil es war in dem Moment auch nicht sein Job. Aber das ist, finde ich, etwas, was Roddick doch sehr auszeichnet, dass er das anspricht. Und ich finde, er hat auch eine unglaublich gute Art, darüber zu reden, seinen Standpunkt klar zu verteidigen, aber eben auch doch offen zu sein. Finde ich sehr angenehm einfach.
Total. Also wie gesagt, Englisch eine Einstiegshürde und dann auch das mitunter sehr breite amerikanische Englisch, manchmal auch sehr schnell vorgetragen. Da so ein bisschen kann die eine oder andere Hürde für euch sein. Aber ansonsten wirklich große Hörempfehlung. Super spannend, super interessant. Und während ich das so... so sage, gucke ich hier in meinem Tenniszimmer, in dem ich mich gerade befinde, auf eine kleine Figur von Nadal mit so einem überdimensionalen Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr die
so
kennt.
So eine Art Wackeldackel?
Ja, wie so eine Wackeldackel.
Sowas vom Prinzip.
Das ist so eine Firma. Ja. Ich müsste jetzt rübergehen und in die Hand nehmen, gucken. Von diese Firma, die gibt es, kennt ihr irgendwie, wenn er online eingibt, gibt es auch so mit irgendwelchen Celebrities, irgendwelche Rockmusiker und sonst was. So ein ganz großer
Kopf. War mal in dem Pubquiz eine Frage, wie diese Firma heißt. Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass ich diese Frage nicht beantworten konnte.
Ja, ich könnte, wie gesagt, ich müsste jetzt vom Mikro weggehen und nachgucken, wie die heißt. Auf jeden Fall gucke ich hier auf diesen kleinen, großköpfigen Rafa Nadal, der da steht. Und der wird sich wahnsinnig freuen, wenn da noch mehr. Also ich würde auch einen Djokovic und Federer daneben stellen. Ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt, ob es die auch gibt. Aber das würde ich mal schauen, weil du hast mich auf die Idee gebracht.
Ja, habe ich das.
Ja, weil du machst gerade was ganz Abgefahrenes. Du bastelst dir dein eigenes Tennis-Universum oder wie war das?
Nee, das nicht. Nein. So, jetzt erlebt er mal, wie mein Kopf funktioniert. Es ergibt nämlich alles keinen Sinn, es erklärt zu viel. Nein, ich hatte vor einiger Zeit Geburtstag. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie John McEnroe. Damit, also Datum müsst ihr jetzt selber rausfummeln. Und ja, ich bin auch manchmal genauso wie John McEnroe auf dem Platz unterwegs. nicht sehr zufrieden mit den Umständen. Egal, ich schweife ab. Naja, und Freunde haben mir zu besagtem Geburtstag ein sogenanntes Booknook geschenkt. Booknooks sind so kleine Baukästen, da bekommt man alles geliefert. Das sind so auf Basis von so dünnen Pressspanplatten und so Klebefolien und noch so anderen Gimmicks und Details. Und da kann man sich so kleine Welten basteln, die dann am Ende so in einem Format von so einem sehr dicken Wälzer enden. Meiner ist sogar mit Licht, also da kann man auch noch Licht an- und ausmachen. Durfte ich vorhin noch ein paar Kabel zusammenfummeln. Und das kann man sich dann ins Regal stellen. Und mir macht das Spaß. Sehr viel Spaß, das Ding zusammenzuschrauben. Ich bin aber auch so jemand, der so gerne an so Sachen rumdoktort. Und da habe ich gedacht, das wäre doch cool, wenn es das mit einem Tennisthema gab. Gibt es nicht. Und dann bin ich so darauf gekommen, ja, aber würdest du dir dann so ein Ding auch noch ins Wohnzimmer stellen? Also ich bin dann so auf Tennis-Memorabilia gekommen und habe dann mal darüber nachgedacht, was für Tenniskram ich eigentlich alles zu Hause habe. Und bin dann schon auf eine ganze Menge an Zeug gestoßen, das ich rumliegen habe. Also ich glaube, die größte Kategorie sind bei mir Socken.
Socken?
Tennis-thematische Socken.
Aber die trägst du auch oder hängst du die?
Die trage ich auch, ja. Ich habe zwei Socken. Nee, ich habe zwei Socken von dem Turnier in Hamburg.
Ach, schön.
Ein Paar davon liebe ich sehr, weil die sind in der Basis weiß. Das sind natürlich auch diese schönen Tennissocken, die so richtig schön hoch sind.
Ja.
Und haben dann an der oben so einen schwarz-gelben Streifen und auch den Turniernamen drauf. Dann habe ich ein Set Socken aus Rom. Die sind unterschiedlich farbig und haben dann das Kolosseum auf der Seite. Das hatte mir eine Freundin mitgebracht. Ich habe welche von, ich glaube, Burlington. Die sind blau und da sind auch so Tennisschläger drauf. Und dann habe ich auch noch so Tennissocken. Da ist die Maus drauf aus der Sendung mit der Maus und die spielt Tennis.
Ach, wie schön.
Mhm. Ja. Also ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Sockenfetisch. Ich trage unglaublich gerne diese Crew-Socks, diese langen Socken. Und dann gerne halt auch mit schönen Mustern. Also ich habe nicht nur Tennissocken, sondern auch andere. Aber ich habe schon einige Tennissocken. Und dann bin ich halt so, habe ich drüber nachgedacht. Und ich finde Tennis-Memorabilia oder Tenniskram, den man so hat zu Hause, ein sehr, sehr schönes Thema eigentlich. Wie viel man so hat. Ich habe noch ganz viele andere Sachen.
Ja, also nicht, dass wir jetzt unseren eigenen Merchandise-Shop hier aufmachen und Werbung machen wollen, sondern ich finde es ein, es ist so ein Thema, wo manche sagen, was stellst du dir alles für Nippes hin? Aber wenn ich mich hier so umgucke, dann mag ich es auch. Also ich habe einmal kurz geguckt, die Firma heißt übrigens Funko Pop, also Funko. Wo es diese großkopfigen Dinger gibt. Das gibt es mit Rockstars. Und ich habe noch mal ganz kurz geguckt, das gibt es eben auch mit Sportstars. Du kannst auch Michael Jordan kaufen. Aber es gibt auch einen Roger und eine Sharapova und so. Vielleicht rüste ich da irgendwann noch mal auf, weil das irgendwie lustig ist. Aber direkt nebendran stehen bei mir. Also was ich gerne mache, ist natürlich, klar, kennt man auch, wenn man beim Turnier ist, man nimmt sich irgendwie seine Kaffeetasse mit. Ich trinke zum Beispiel meinen Kaffee gerade aus der Tasse vom Masters in Monte Carlo.
Ich habe vom Hamburger Turnier habe ich auch zwei Tassen.
Wobei ich es besonders mag, eben aus sowas zu trinken. Also wenn man selber auch da war, ja, dann finde ich, dann hat das immer noch mal. Ja, das war kein Vorwurf an dich, ich wollte nur sagen. Dann hat das noch mal einen anderen Touch. Und dann, ja gut, die Wand hängt hier voll. Das sind dann meine eigenen, wie heißt es, Memorabilia?
Das sind halt ich habe zum Beispiel meine ganzen Akkreditierungen von den Turnieren noch. Sind
das
jetzt
ist
einige
chefmäßig.
Zusammengekommen? Das, schon
das
ein
ist natürlich,
Bossmuff.
Ja, das ist sehr chefmäßig. Ich habe diesen Haufen gesehen von Rafas PR-Manager mit
da
all seinen Akkreditierungen, die er auf einen Haufen auf den Boden warf, als Rafa die Karriere beendet hat und da ein Foto gemacht hat. Das war krass, wenn man da ranscrollte, was man da gesehen hat.
Müssten wir mal Daniel fragen, der müsste ja jetzt inzwischen auch schon einige gesammelt haben.
Der hat einen riesen Haufen wahrscheinlich, der zusammen mit dem Florian Herr inzwischen Challenger-König oder so. In Zeiten von digitalen Tickets wird das natürlich immer schwieriger, immer schwerer. Ich kann mich erinnern, als Kind und Jugendlicher hatte ich die Eintrittskarten natürlich von, da weniger vom Tennis, sondern von allen Fußballspielen, die ganze Wand mit zugezimmert. Heute habe ich halt die Fotos, die ich selber mache auf den Turnieren, die mache ich mir dann schön und vergrößert.
Ja, ich habe letztens meine French Open Fotos wiedergefunden in einem Ordner. Dachte ich, ach, da sind sie.
Ja, eben, aber das ist ja übrigens auch so ein Ding, halt in einem Ordner oder auf dem Handy. Man guckt es ja dann doch nicht an. Also ich gehe schon bewusst hin und sage, das ist mein ein oder zwei Highlight-Fotos von dem Turnier und die drucke ich mir dann oder lasse ich mir dann wirklich auf Papier ziehen in verschiedenen Größen und die schmücken hier so mein Zimmer und das sind dann eben die persönlichen Erinnerungen, die hat keiner für mich gemacht, sondern
Das stimmt.
Kosten dann so gesehen auch nicht viel, weil umgekehrt ist es ja auch so, alles, was man bei den Turnieren kaufen kann, also so Schnäppchen werden ja immer seltener. Der Kaffeebecher geht gerade noch so, finde ich.
Wo du mir auch
Ja,
welche mitbringen durftest, hatte
das geht
Tobi
ja.
ganz
Ja,
liebevoll
ja.
mir zugesendet, weil ich war mal bei dem French Open und habe mir so einen Espresso-Becher da mitgenommen. Also die kriegt man da, wenn man da welche kauft und wenn man die nicht zurückgibt, dann hat man irgendwie einen Euro Pfand verloren oder
Das
so.
Becherpfand, genau.
Das
Ja.
Becherpfand. Und da mein erster, den ich von 2016 hatte, jetzt so langsam anfängt, doch etwas ranzig zu werden, hat mir Tobi ganz lieb ein paar neue geschickt. Bin ich auch ewig dankbar für.
So bin ich. Wer das aber schöner macht, sind die US Open. Dieser Drink da, der Honey Juice, Wodka mit irgendwelchen Melonenstücken und sowas drin, der wird in einem relativ großen Cocktailbecher aus kristallklarem Hartplastik serviert. Und da ist vorne drauf eben das US Open Logo gedruckt. Und wenn man den dann dreht, dann sind wirklich von den Damen und von den Herren alle Sieger und Siegerin der US Open drauf,
Oh, sehr
eingraviert in
nice.
diesem US Open Blau. Und das sieht wirklich stylisch und schön aus. Also wenn man da drauf
Na,
steht,
so ein
ist
Ding
das
habe ich
heute
nur
ein
vom NFL-Spiel
Nerd-Podcast-Wahnsinn.
hier in
Ja.
Frankfurt, so ein Riesenbecher, so ein 1 Liter Becher. Von dem Chiefs gegen Dolphins Match und dem anderen, was waren das? Patriots gegen I don't know
Ja,
anymore.
aber da lassen sich die US Open nicht lumpen. Allerdings muss man
Die
fairerweise
Amerikaner wissen
aussagen,
schon, wie Merch geht, muss man
die wissen
sagen, ja.
das, die Amerikaner, die dann bei den US Open sind und das Zeug kaufen, die zahlen aber auch $23 für so einen Honey Juice. Also da kann man
Ja.
schon einen ordentlichen Becher dann mitbekommen. Ich selber habe die gar nicht gezahlt, sondern die Amis haben es ja, weil da sind ja keine Strafzölle drauf auf dem Honey Juice. Die lassen die Becher dann einfach stehen. Und so bin ich dann halt. Ich nehme die dann halt mit und dann spüle ich die
Ja,
schön
der
aus.
Environment, das
Ja, es
ist
ist
der
nachhaltig.
deutsche Krämer,
Ja.
deutsche Recycling-Seele,
Ich habe auch
verstehe ich
keinen
total.
Ausfuhrzoll dann im JFK-Flughafen zahlen müssen, sondern ich habe diese Becher einfach mitgenommen. Die sehen strahlend aus, wie sie hier stehen und nehmen sich geradezu majestätisch aus gegen den wahnsinnig hässlichen Bierbecher vom diesjährigen oder letztjährigen Davis Cup Finale, der da trotzdem steht. Aber der sieht wirklich noch so aus, wie wenn der, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber wie wenn der bei Rot-Weiß Oberhausen die ein Bier in der Halbzeit pausen. So ungefähr
Was
sieht
ganz
der aus.
lustig ist? Ich glaube, das schrägste Memorabilia, was ich noch irgendwo rumliegen habe, ist vom Turnier in Hamburg so eine große Fahne mit Rafael Nadal drauf.
Das ist nicht schräg. Hör mal, gib.
Na, das Problem ist nur, dieses Ding ist, glaube ich, gefühlt, weiß ich nicht, 4 Meter lang oder so. Das kannst du halt auch nirgendwo sinnvoll unterbringen. Aber ich habe es auf jeden Fall noch bei mir rumliegen. Ich
Also
glaube,
bevor du
das
es
ist.
wegwirfst, schick's mir, ja? Meine
Nein, nein,
Wand
nein,
ist
das kommt nicht
groß
weg. Nee, das kommt
genug.
nicht weg. Das habe ich mitgenommen. Ich glaube, das ist so mit mein schrägster oder witzigster Teil, den ich mitgenommen habe. Und das, ich glaube, tollste oder wertvollste, wie auch immer man das sagen möchte, Tennis-related Memorabilia, das ich habe, ist ein Schläger von Rafael Nadal mit seiner Unterschrift.
Nein, und der ist
Es
auch von ihm.
Wirkt so, weil auf diesem Schläger steht Rafa drauf und die konnte man so nicht kaufen. Zumindest habe ich keinen davon gesehen.
Woher
Den habe
hast du
ich
den?
mal
Bist du in
gewonnen.
Hamburg in die Umkleidekabine, hast du dem
Ja, genau, den
geklaut?
habe ich gestohlen. Nein, ich habe an einem Gewinnspiel mitgemacht bei Tennisnet
Sag
damals
mal.
und habe ich gewonnen und wurde mir zugeschickt. Und das ist einer von diesen Barbolat-Keulen, das auf dem Griff Rafael Nadal hat unterschrieben. Und wie gesagt, auf dem Schläger selber ist halt der Name Rafa drauf. Und das ist normalerweise auf den normalen
Nee.
Schlägern nicht drauf. Aber ich weiß nicht, ob es einer war, den er jemals gespielt hat oder ob es einfach einer war, den er mal
Sag mal.
benutzt hat. Aber es ist tatsächlich einer von diesen furchtbaren Aero Pro. Ich kann mit denen ja gar nicht spielen. Ich weiß, es ist dein Schläger. Ich komme mit dem Ding nicht klar. Aber auf den, der liegt bei mir schon rum, den mag ich auch sehr.
Also, bevor in Köln irgendwie wieder ein Stadtarchiv einstürzt, ja, oder so, und das
Bitte
begraben
nicht.
wird, kannst du gerne hier nach Hamburg schicken. Hier ist es sicher, ja? Hier ist es
Ja,
sicher, ja?
ja,
Hier
ja, ja.
stürzen keine Stadtarchive ein und hier ist er in sicheren Händen, ja. Was
Ja.
habt ihr so für Spleens, Nerds, oder sagt ihr einfach, ey, ihr habt heute einfach noch 10 Minuten gesucht, diesen Podcast zuzulabern? Nee, fände ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist halt ein sehr nerdiges Thema, aber habt
Aber
ihr,
mich würde es mal interessieren, was behalten Leute so?
ja, wofür sind sie bereit, viel Geld zu bezahlen oder auch nicht? Oder sind nicht gerade die Dinge, die nichts kosten, am meisten wert? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wird uns das mal interessieren. Schreibt uns das doch gerne mal auf Social Media unter Tennisproleten oder auch kontakt@tennisproleten.de. Wenn wir Feedback zu diesem Nerd-Thema bekommen, dann werden wir es auf jeden Fall nächste Woche ausbreiten und euch wissen lassen, was andere so sammeln. Nein, wir machen jetzt keine Plattform auf und
Tauschbörse.
Tauschbörse auch nicht, aber also wenn noch jemand anders so einen Originalschläger hat und mir den schicken möchte, weil ich habe bei Henrike rausgehört, sie will das nicht, sie möchte ihn gern behalten. Also dann
Schon,
feel
ja.
free, tretet gerne in Kontakt mit uns, wie gesagt, unter kontakt@tennisproleten.de oder über die Social Media Kanäle. Und ich werde euch dann meine Adresse mitteilen, wo ihr das gute Stück hinschicken könnt. Ansonsten, Henrike, jetzt reicht's für die Woche, oder?
Ja, ich habe auch noch sehr viel mehr Kram zu Hause. Also man könnte das Ganze jetzt noch ausdehnen, aber das wollen wir ja nicht. Insofern machen
Du
wir
hast noch
mal
mehr
hier, glaube ich.
Kram?
Oh, ich habe noch so viele Tennis-related Stuff.
Echt?
Ja.
Ja.
Einiges. Also es
Ja.
sind auch ein paar schräge Sachen dabei.
Ah, das muss ich jetzt noch sagen. Was ist denn schräg? Das
Ich
klingt
habe zum
ja.
Beispiel einen
Jetzt.
Flaschenöffner in
Räusper.
Tennisschlägerform, der ist
Ja.
sogar vergoldet. Der kommt von dem Vater vom Mann meines Vaters und der ist dann irgendwann mal verstorben und hatte den zu Hause und dann wurde der mir vererbt
Sag
sozusagen.
mal.
Das war irgendwann mal, das muss mal so ein, weißt du, so, das war so ein, ja, so ein Merchandise-Artikel von irgendeiner Firma. Ich weiß gar
Aus
nicht
der
mehr, was es war.
Zarenzeit noch, oder wie?
Keine Ahnung, aber das ist wirklich total bescheuert, weil ich verstehe ja noch. Und das Ding ist auch groß. Ich verstehe ja durchaus noch einen Flaschenöffner in Tennisschlägerform zu
Ja.
machen, weil es sehr praktisch ist. Aber warum vergoldet man den Scheiß?
Naja, wenn man am Hofe des Zaren nach dem Moskauer
Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe den
ATP-Turnier
jedenfalls. Der wird auch
speist,
benutzt,
ja,
aber es ist
dann muss
wirklich.
so eine russische Flasche Bier auch mit einem goldenen Tennisschläger geöffnet werden.
Vielleicht, ja.
Oder ist aus Saudi-Arabien, da arbeiten die ja gerne auch viel mit Gold.
Möglich,
Ja.
aber es ist tatsächlich auch so ein kleiner Aufkleber drauf vergoldet. Also das ist tatsächlich richtig vergoldet und nicht einfach nur goldene Farbe.
Ja, also mit solchen verrückten, ich habe mich gerade umgedreht, mit solchen ganz verrückten Sachen kann ich nicht dienen.
Wer
Nee.
weiß, was du noch im Keller hast.
Ja, da gucke ich noch mal. Aber nee, im Großen und Ganzen versuche ich schon einen gewissen Stil hier aufrechtzuerhalten in diesem Zimmer.
Dankeschön. Ich glaube, wir beenden das Thema jetzt hier.
Einen verbogenen alten Holzschläger. Wie kann man einen Holzschläger biegen, indem der feucht geworden ist und inzwischen
Wahrscheinlich.
die Form einer Schöpfkelle hat, so ungefähr?
Ja, Snauwert hat da eine ganze Firma draus gebastelt.
Ja, das ist auch ein Schnauwert.
Siehste.
Ja. Prima. Gut, dann werde ich mir jetzt in meine Monte Carlo Masters Tasse noch einen zweiten Kaffee reinfüllen für heute. Mich dann seelisch auf die Halbfinals der Herren in Indian Wells vorbereiten, auf das Finale der Damen, auch schön.
Herrlich.
Und wir hören uns wieder nächste Woche, oder? Machen wir so. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Tschüss.
Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.